ich verstehe die Ohnmacht. Aber man findet auch gute Momente.
Ja,
und ich hoffe, die motivieren auch, weil man kann etwas bewirken. Ganz wichtig ist, dass man sich mit Gleichgesinnten zusammenschließt, also dass man diese berühmten Banden bildet. Der mittelmäßige Mann, sagt man jetzt, der kommt nicht mehr gleich schnell voran wie früher. Und das ist einfach so, weil dort mindestens graben ihm die Frauen schon das Wasser ab. Und das führt schon zu einem gewissen Ressentiment und zu Abneigungen und ja, zu einem gewissen Backlash.
Rock und Randale, Episode 15. Engagieren statt lamentieren. Gemeinsam gegen den Backlash. Es fühlt sich an, als bewegte sich die Welt im Eiltempo. Fast kein Tag vergeht, ohne den Moment, wo man auf sein Handy schaut und denkt, bin ich noch auf meiner Lieblings-Meme-Seite oder sind das hier tatsächlich die News? Der amerikanische Komiker John Mulaney hat dieses Gefühl zu Beginn von Trumps erster Amtszeit in einem Stand-up-Programm einmal sehr treffend formuliert und die Situation damit verglichen, als würde ein Pferd frei in einem Krankenhaus rumgaloppieren.
I have no idea what's gonna happen next. And neither do any of you, and neither do your parents, because there's a horse loose in the hospital. When a horse is loose in a hospital, you gotta stay updated. So all day long you walk around, oh, what'd the horse do, what'd the horse do? The creepiest days are when you don't hear from the horse at all.
Ja, und jetzt, ein paar Jahre später, ist dieses Pferd nicht mehr allein. Man liest von Trump, Musk, Meloni, Le Pen, AfD und Co., von ultrakonservativen Kräften an der Macht. Und ich frage mich, was bedeutet das alles? Und was bedeutet das alles für die Stellung der Frau? Aber auch, was ist los mit den Männern? Kommt jetzt der große Backlash? Bei mir zu Gast ist heute Chloe Jans. Die gefragte Politologin vom Meinungsforschungsinstitut GFS ist dort Leiterin des operativen Geschäfts und Mediensprecherin. Schön, dass du heute hier bist und Zeit für uns gefunden hast. Ich erhoffe mir einige Antworten, aber ich möchte auch aktiv etwas tun, statt an der Weltlage zu verzweifeln. Und bevor wir dazu kommen, welches Engagement wirklich etwas bringt, fangen wir doch positiv an. Und vielleicht verrätst du mir, welche Schlagzeile dich gerade motiviert.
Ja, es war nicht einfach. Ich musste lange suchen. Ich habe diese Fragen ein bisschen im Vorfeld des Interviews bekommen und gestern eine kurze Panik geschoben, weil ich gedacht habe, oh nein, was gibt es bloß? Aber heute habe ich eine gefunden und zwar wurde offenbar ein Schmerzmittel entdeckt, das extrem wirkungsvoll ist und nicht abhängig macht und extrem vielversprechend ist für viele Leute in der Zukunft. Und das hat mich so ein bisschen auf die Metaebene zurückgeholt, ja, und trotz all diesem Chaos und diesen vielen schlimmen Nachrichten heutzutage, ja, mir geholfen zu verstehen, dass wir insgesamt im großen Bogen der Geschichte doch besser dastehen, als es noch vor 50, 100 Jahren der Fall war, auch wenn man das manchmal ein bisschen aus den Augen verliert.
Ja, also du hast schon auch das Gefühl, man muss sich das selber gerade immer wieder sagen.
Extrem. Also ich merke auch, wie ich sehr viel zurückhaltender Nachrichten konsumiere, insbesondere auf Social Media, wo ja alles so ungefiltert auf einem reinplasselt. Ich habe irgendwann mal die Entscheidung getroffen, das nur noch sehr selektiv zu machen. Ich habe Instagram zum Beispiel gelöscht von meinem Desktop, also von meinem Handy. Und auch bei den Nachrichten sonst bin ich selektiver als auch schon, weil es wirklich fast nicht zum Aushalten ist manchmal, finde ich.
Ja, und du musst ja aber eigentlich berufeshalber, darfst du es nicht ganz ausschalten.
Das stimmt, ich habe aber das Privileg, dass ich berufeshalber ganz stark auf die Schweiz fokussiere und da sind die Dinge manchmal mühsam und manchmal unverständlich, aber nicht ganz so im Argen wie in Amerika, wie im Nahen Osten. Man kann sich da ein bisschen mehr aus dem unmittelbaren Doom rausnehmen.
Wenn du jetzt aber aufs ein bisschen Größere schaust, dann sieht man, dass Frauen im Moment verhältnismäßig viel politische Sichtbarkeit haben. Macht dich das auch glücklich oder anders gefragt, ist das ein gutes Zeichen für die Gleichstellung, auch wenn das vor allem Frauen sind, die eher rechts sind?
Ja, das sind jetzt so diese Poster-Women der Rechtspopulisten, die im Moment sichtbar sind, weil die Rechtspopulisten insgesamt oder Rechtskonservative bis hin zu rechtsextremen Kräften Aufwind haben. Das macht mich nicht glücklich als Frau, weil ganz ehrlich gesagt, diese Frauen häufig nicht unbedingt die politischen und gesellschaftlichen Wertvorstellungen vertreten, die ich finde, die wichtig wären für eine fortschrittliche Gesellschaft. Und es gibt natürlich auch Beispiele von Frauen, die früher sichtbar waren. Angela Merkel, Jacinda Ardern, Ursula von der Leyen jetzt. Aber ja, es bleibt dabei, dass Frauen insgesamt in der Politik, aber auch in der Wirtschaft immer noch stark unterrepräsentiert sind. Und das ändert sich wohl mit den aktuellen politischen Gegebenheiten nicht unbedingt. Mhm.
Aber denkst du, die Parteien holen jemand Bestimmtes damit ab oder dass sich die Männer in diesen Parteien etwas erhoffen?
Indem diese Frauen an der Spitze sind.
Ja, dass sie sie nach vorne stellen.
Eben, ich bin insbesondere Expertin für die Schweiz und in der Schweiz ist es so, dass die rechtskonservativen Kräfte, insbesondere beispielsweise die SVP, nach wie vor jene Partei ist, die verhältnismäßig am wenigsten Frauen auf ihren Listen hat, in den Ämtern. Es gab noch nie eine SVP-Bundesrätin. Wenn man das so ein bisschen vor Augen hat, würde ich sagen, es müssen schon sehr außergewöhnliche Frauen sein, die es schaffen an die Spitzen dieser Parteien. Und vielleicht ist es eher ein bisschen Zufall. Ich will nicht abstreiten, dass diese Frauen außergewöhnliche politische Talente haben und auch viel bewirken, viel Durchsetzungskraft haben. Aber ich würde jetzt mal behaupten, dass die meisten dieser Frauen nicht wirklich, weil sie eine Frau sind, aktiv gepusht wurden, sondern weil die Umstände und der Kontext das erlaubt haben. Mhm. Eher wider den Umständen, als weil sie eine Frau waren.
Und was denkst du, macht diese rechtspopulistischen Parteien attraktiv für Frauen?
Ja, eigentlich relativ wenig, muss man sagen. Also ich finde, es sind schon ein bisschen Einhörner, diese Frauen, die da sich so an die Spitze wahrscheinlich schon gekämpft haben, weil rechtspopulistische Parteien sind von der Art und Weise her, wie sie funktionieren, eigentlich nicht attraktiv für Frauen jetzt einfach aufgrund des Geschlechts. Es sind Parteien, die sehr polarisiert sind, die sehr provokativ kommunizieren, die in dem funktionieren, in dem, dass sie eine starke Führungsfigur an die Spitze stellen, die sie dann ein bisschen überhöhen. Es ist meistens ein sehr konfrontatives politisches Umfeld und wir wissen aus der Forschung, dass das etwas ist, was Frauen eigentlich abschreckt. Beispielsweise sind Frauen darum auch viel weniger gewillt, für Regierungsämter anzutreten, weil das meistens Mehrheitswahlkämpfe sind, wo man 1:1 auf die Person geht und nicht wie im Parlament Proporzwahlen, wo es sehr viel eben direkter auch und mit harten Bandagen gekämpft wird und das ist etwas, was Frauen eigentlich abschreckt und rechtspopulistische Parteien haben auch ein bisschen diese Kultur der relativ direkten Ansprache, die nicht unbedingt jetzt auf Frauenthemen gemünzt ist. Also das ist eher ein schwieriges Umfeld, in dem man sich durchsetzen muss. Mhm. Darum denke ich nicht, dass die Partei an sich einfach attraktiv ist für diese Frauen, sondern sie sind in diesem Kontext aufgewachsen oder politisiert, sozialisiert, diese Themen sind ihnen wichtig, Migration insbesondere sehr häufig und in dem haben sie sich dann doch durchgesetzt, wider allen Umständen.
Kannst du stichwortartig die drei größten Konsequenzen aus dem Rechtsschutz für Frauen definieren? Was siehst du als solche?
Also ich glaube, eine wichtige Konsequenz, die man insbesondere in den USA jetzt ja wirklich sehr deutlich sieht, ist, dass Themen, die frauenspezifisch sind, einfach keine Konjunktur mehr haben. Also Gleichstellungsthemen, Diversität, sexuelle und Gesundheitsthemen beispielsweise. In den USA werden ja jetzt Webseiten gelöscht, die irgendwie mit dem Stichwort Diversity oder Equality, also Gleichstellung, verknüpft sind. Und einfach diese Themen, die halt wichtig sind, um auch Frauenanliegen zu fördern, die sind weniger sichtbar. Das ist eine erste Konsequenz, hätte ich gesagt. Dann das zweite ist die Freiheit, also dass wirklich Frauen eben die Freiheit über ihren Körper zu entscheiden. Das ist plötzlich wieder etwas, das diskutiert wird und umstritten ist. Also mit dieser Roe versus Wade Gerichtsurteil, das gekippt wurde, das ist wirklich ein Rückschritt in der Entscheidungsfreiheit von Frauen. Und das dritte ist vielleicht längerfristig, ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht, aber Repräsentanz, weil Frauenförderung muss aktiv gemacht werden. Und im aktuellen politischen Klima hat das sicher keine Konjunktur oder Priorität, schon gar nicht, wenn rechtskonservative Kräfte an der Macht sind. Und das wird sich längerfristig auch auf die Vertretung von Frauen in allen möglichen Positionen, nicht nur in der Politik, auswirken, da bin ich überzeugt.
Und wie denkst du, argumentieren diese Frauen das für sich selber? Weil die Punkte sind eigentlich so offensichtlich nicht gut für die Frau oder für die Gleichstellung der Frau, dass man fast nicht nachvollziehen kann.
Also diese Frauen, die hier jetzt in diesen Parteien aktiv sind. Ja, diese Frauen setzen ihre Prioritäten einfach anders. Sie finden, und das ist auch eine legitime politische Position, muss man sagen. Ich teile sie nicht, aber es ist eine legitime Position. Die sagen, das ist nicht nötig. Das ist eine Extraförderung und quasi geschützte Werkstatt, wenn man da diese Konditionen extra so aufbereitet, dass Frauen sich wohlfühlen. Es braucht es nicht. Wir müssen statt Frauenförderung aktiv machen, lieber andere Themen anpacken, wie beispielsweise eine Migration. Die Freiheiten der Frauen werden überhaupt nur eingeschränkt, weil sich Leute auf der Straße befinden, die ihnen das Leben schwer machen. Das ist die Argumentationsweise. Ich glaube nicht, dass diese Frauen das so sehen. Sie haben einfach keine Prioritäten gesetzt bei Gleichstellung. Sie finden es nicht wichtig.
Bis sie dann mal im Krankenhaus sind und Männer Medikamente bekommen, weil es keine gibt für die Frauen, oder? Die Dosierung ist nicht ausgerechnet für Frauen.
Ja, das ist eine mögliche Konsequenz, genau. Würden Sie aber wahrscheinlich sagen, ist nicht wirklich so oder ist nicht nötig. Und da sind wir schnell dann bei diesen verhärteten Fronten, die sich irgendwie nicht finden, weil man andere Prioritäten setzt oder irgendwie sich anders informiert auch schlussendlich.
Ja, und denkst du, diese ganze Tendenz ist eine normale Schwankung oder das ist jetzt der Backlash?
Also Politik verläuft immer zyklisch. Das sehen wir, wenn wir zurückschauen in die Geschichte. Ich bin nicht Historikerin, ich bin nicht super bewandt in dem, aber so ein bisschen sieht man es. Wir hatten so um 2019 eine sehr progressive Zeit. Es war der Klimastreik, es war die Frauenbewegung, MeToo. Wir hatten in den letzten 20, 30 Jahren, vielleicht sogar seit Einführung des Frauenstimmrechts 1971, kontinuierlich mehr Raum, den sich die Frauen genommen haben. Es ging und geht noch immer super langsam. Also wir sind überhaupt nicht am Ziel, aber man hat sich mehr Raum genommen. Und ich habe schon das Gefühl, gerade eben mit MeToo, wo das plötzlich auch medial sehr sichtbar wurde und schlussendlich fast ein bisschen ein Teil der Popkultur oder einfach der Mainstream-Kultur wurde, dass Gleichstellung wichtig ist, dass schon sehr viele Männer insbesondere sich auf den Schlips getreten fühlten und ein bisschen Angst um ihre Pfründen haben. Das merke ich auch in persönlichen Gesprächen in meinem Umfeld. Und ja, der mittelmäßige Mann, sagt man jetzt, der kommt nicht mehr gleich schnell voran wie früher. Und das ist einfach so, weil dort mindestens graben ihm die Frauen schon das Wasser ab. Und das führt schon zu einem gewissen Ressentiment und zu Abneigungen und ja, zu einem gewissen Backlash. Und wir sehen gerade eben bei jüngeren Männern auch, dass dort häufig konservative Kräfte gewählt werden und dass beispielsweise das Thema Gleichstellung extrem polarisiert, gerade bei jüngeren Generationen.
Noch immer. Also immer noch gleich wie vor ein paar Jahren.
Ja, also wir haben im Sorgenbarometer das befragt. Da fragen wir immer, was sind die größten Sorgen? Und da werten wir auch noch Generationen aus. Und das Thema Gleichstellung beispielsweise ist in der Generation Z in der Top 10 der größten Sorgen. Aber es ist nur in diesen Top 10, weil die Frauen das ganz, ganz wichtig finden. Das heißt, innerhalb der Generation Z sind es die Frauen, die Gleichstellung irgendwie auf Platz 6 von allen Sorgen haben. Die Männer haben es irgendwie in den Top 20. Also da haben wir eine unglaublich differierende Haltung zu dieser Frage in dieser Generation.
Also das stumpft ja auch immer extrem ab, wenn man all diese News konsumiert und sich das alles anschaut. Und stellt man eine gewisse Verdrossenheit oder so eine Gleichgültigkeit dem allen gegenüber fest, die alle betrifft? Oder ist die auch aufgeteilt?
Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wo wir hinschauen. Wie gesagt, ich kenne mich jetzt nicht super, super gut aus im Ausland. Ich glaube, dort gibt es schon immer wieder Fälle, wo die Wahlbeteiligung extrem tief war, weil man einfach denkt, ja, kommt überhaupt nicht darauf an, keine dieser Parteien vertritt mich richtig. In der Schweiz haben wir eine etwas andere Situation, finde ich sehr spannend. Wir hatten über Jahre der Durchschnitt bei der Stimmbeteiligung ungefähr bei 45% und seit Corona ist es kontinuierlich fast höher. Diese Abstimmung jetzt über die Umweltverantwortungsinitiative war tiefer, aber sonst haben wir immer eine höhere Stimmbeteiligung. Das heißt, dort sind die Leute eigentlich eher näher dran am politischen Geschehen.
Also, dass man fast sagen könnte, die Resignation hat eigentlich zur Folge, dass man sich dann doch aktiver beteiligen will, da wo man sich beteiligen kann.
Ja, genau. Und in der Schweiz können wir uns halt nicht nur bei Wahlen beteiligen, sondern auch bei Abstimmungen. Da geht es um die Sache. Da sind die Leute involviert und motiviert, auch teilzunehmen. Aber beispielsweise das Vertrauen in den Bundesrat, das wurde schon tiefer in den letzten Jahren. Also dort stimmt das, was du gesagt hast, diese Resignation, dieses steigende Misstrauen. Und ich bin gespannt, wie sich das auswirken wird, längerfristig bei der Beteiligung für die Wahlen. Weil es ist schwieriger, die Leute zu begeistern, für eine Partei zu wählen, als sich für eine Sachfrage zu engagieren, wo sie eine direkte Betroffenheit nachvollziehen können.
Und wenn man sich jetzt selbst engagieren möchte und wirklich denkt, so, jetzt reicht es mir, jetzt fange ich an. Wo fängt man am besten? Wo fängt man am besten an?
Ja, das tönt jetzt sehr vielleicht unsexy, aber wir wissen aus diversen Befragungen, dass eigentlich das Gespräch im persönlichen Umfeld der wichtigste Treiber ist als Meinungsbildung bei politischen Fragen. Oder wenn wir die Leute fragen, ja, wie hast du dir eine Meinung gemacht zu Thema X oder Y, dann kommt immer als erstes das Gespräch im persönlichen Umfeld. Dann kommt irgendwann das Abstimmungsbüchli oder die Wahlunterlagen, dann kommen die Plakate am Straßenrand. Aber das Gespräch im Umfeld ist unglaublich wichtig. Und man weiß auch, dass Politik wie ein Haus vererbt wird. Also wenn du am Küchentisch in deiner Kindheit lernst, dich mit politischen und gesellschaftlichen Fragen auseinanderzusetzen, dann nimmst du das mit ins Erwachsenealter. Das heißt, wirklich eine Auseinandersetzung im direkten Umfeld. Das ist vielleicht der wichtigste Faktor für Politisierung. Viel wichtiger als ein Mandat in einer Partei oder so.
Das wenn ist, man das jetzt selber nicht erlebt hat und denkt, ich möchte das aber meinen Kindern so weitergeben oder ich möchte, dass meine Kinder das lernen, obwohl ich es selber nie gelernt habe. Wie würdest du das anfangen?
Ich glaube, wenn du das Bewusstsein hast dafür, dann bist du eigentlich schon gut aufgestellt, weil es braucht das Interesse an diesen Themen. Politik lernen, das ist nicht ein Test, wo man irgendwie besteht oder nicht, sondern das ist schlussendlich die Freude und der Zugang zu politischen und gesellschaftlichen Themen. Und ich glaube, wenn du das Bewusstsein dafür hast, dass es dir wichtig ist, dass deine Kinder sich mit solchen Fragen auseinandersetzen und auch ein gewisses Selbstvertrauen in die eigene Meinung entwickeln, dann sprich mit ihnen über gesellschaftliche Themen und frag sie, was ist dir wichtig, was findest du gerecht, was findest du ungerecht, was wünschst du dir von der Welt, und du bist gut unterwegs. Ich glaube, was schon auch noch wichtig ist, eben das Gespräch im Umfeld, das ist so auf einer sehr niederschwelligen Art und Weise politisches Engagement, aber wir haben schon auch in den letzten Jahren gesehen, eben Stichwort Frauenstreik, MeToo-Debatte oder Klimastreik, dass der Input aus der Zivilgesellschaft in die Politik schon auch extrem viel Wirkung entfalten kann. Wo man wirklich als Einzelperson, als kleine Gruppe eine Durchschlagskraft an den Tag bringt, die die etablierte Politik im Parlament, in den Regierungen stark prägt. Und ich finde das extrem wichtig, dass die Zivilgesellschaft auch weiterhin aktiv bleibt und ja, ihre Anliegen, wenn sie findet, dass die im Parlament nicht gut vertreten sind, auch von der Straße in die Diskussion reinträgt.
Also findest du, es lohnt sich immer, sich zu engagieren und auf die Straße zu gehen?
Ja, wenn einem ein Anliegen wichtig ist, finde ich, lohnt es sich immer. Es ist auch sehr aufreibend, das ist klar, es ist extrem anstrengend. Man polarisiert zuweilen, man exponiert sich und wird auch angegriffen. Das ist nicht ohne und das braucht viel Kraft und viel Durchhaltewillen. Und man weiß aus sozialen Bewegungen, die es ja zahlreiche gab, von den 68ern, die dann in den grünen Parteien gemündet sind, bis zu Occupy Wall Street oder eben auch dem Klimastreik, dass es extrem schwierig ist, eine politische Bewegung, eine Protestbewegung über längere Zeit am Leben zu halten, weil irgendwann fängt man an, sich in den Details zu verstricken, zu streiten, sich zu polarisieren. Es gibt Ermüdungserscheinungen, die mediale und gesellschaftliche Aufmerksamkeit nimmt ab und das ist extrem schwierig, um dann eben diese Bewegungen am Leben zu halten. Aber natürlich, wenn einem etwas wichtig ist, dann soll man sich auch dazu äußern und versuchen, Meinungen zu prägen.
Wenn man jetzt sich weniger auf der Straße direkt engagieren will, sondern mehr von zu Hause, vom eigenen Schreibtisch aus, was würdest du empfehlen? Ist es besser, seine Meinung in den sozialen Medien kundzutun oder ist das alles heiße Luft?
Auch dort ist jeweils oder manchmal der Ton relativ rau. Es gibt immer wieder diese Fälle, wo ein Thema wirklich zu drehen beginnt und eine Eigendynamik annimmt, die dann auch wirklich prägen kann. Aber man weiß, dass ohne, dass die, ich sage, redaktionellen Medien ein Thema aufnehmen, es extrem schwierig ist, das wirklich breit zu verankern und Meinungswandel zu erzeugen. Social Media sind eine extrem wirkungsvolle Möglichkeit, um Debatten mitzuprägen, aber du hast halt keine Garantie, dass dein Kommentar dann wirklich etwas ausmacht. Mit größter Wahrscheinlichkeit reibst du dich ziemlich auf daran, ohne viel Wirkung zu erzeugen.
Und gibt es eine Plattform, die du empfehlen würdest oder siehst du alle ungefähr gleich an?
Ja, das kommt extrem darauf an, was das Ziel ist für lange Jahre und das war auch das, was wir persönlich häufig genutzt haben. Wenn politische Themen wichtig waren, dann war X, Twitter, die relevante Plattform, weil sich in der Schweiz insbesondere Medien, Politikerinnen, Politiker ganz stark auf dieser Plattform rumgetrieben haben und das gelesen haben. Das war so ein bisschen die Meinungsmacher-Innen-Plattform. In anderen Ländern ist das anders. Ich glaube, in Amerika ist X oder war Twitter viel mehr auch von Privatpersonen genutzt, ein bisschen wie Facebook. Aber das hat sich jetzt schon auch stark verändert. Also ich bin kaum mehr da anzutreffen.
Und Instagram hast du auch gelöscht?
Instagram habe ich auch gelöscht, genau. Instagram war ohnehin, ich würde jetzt mal sagen, für die Breite, es ist keine ideale Plattform für eine politische Diskussion. Es gibt einzelne Akteure, die das extrem erfolgreich nutzen, in der Schweiz, insbesondere auch beispielsweise so aus dem eher linken Umfeld, also die linken Parteien haben in der Schweiz, also die SP und die Gewerkschaften, diese Kanäle sehr geschickt bedient, immer wieder in der Vergangenheit. Aber es ist jetzt nicht einfach das Rezept für eine Garantie.
Mhm. Ja, nur weil ich habe auch ein paar Mal gelesen, dass die Rechten auch deswegen ein bisschen Aufwind bekommen haben, weil sie TikTok sehr früh für sich genutzt haben und da eben auch viele dieser jungen Männer abholen konnten, die mit einer gewissen Frustration vor ihren Handys und Computern saßen. Also ich meine, denkst du, es lohnt sich da irgendwie dagegen zu halten, dort auf diesen Plattformen? Oder denkst du, lieber weg vom Handy und auf die Straße oder in eine Partei?
Immer weniger Leute konsumieren redaktionelle Medien. Das sehen wir in diversen Studien. Und demnach muss man sich umschauen, wie man die Leute erreichen kann, um eine gemeinsame Basis für eine politische Diskussion zu schaffen. Weil ohne das wird es extrem schwierig, irgendwie Konsens über die Stoßrichtungen zu finden, in die wir gehen wollen als Gesellschaft. Und ja, wenn es bei den Jungen TikTok ist, dann ist es TikTok. Das Problem da ist einfach, dass man auch einen Absender haben muss, der glaubwürdig ist. Und daran scheitert es eben dann sehr häufig.
Also wäre es wahrscheinlich schon, wie du zu Anfang sagtest, das persönliche Umfeld, wo es sich am meisten lohnt, eigentlich offen seine Meinung zu sagen und dort zu diskutieren, sei das jetzt eben mit vielleicht der Nichte, die sich fürchtet vor der Zukunft oder mit dem Vater, der noch immer diese Wörter sagt, die wir nicht mehr sagen wollen.
Ja, auf jeden Fall.
Quasi am meisten lohnt, im Kleinen anzufangen.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch das, was man gut machen kann. Und wenn man ein politischer Mensch ist, dann passiert das ja automatisch. Ich verstehe auch, dass es nicht immer lustig ist, mit dem Boomer-Onkel über Politik zu sprechen. Und ich verstehe auch, dass man sich dem nicht immer aussetzen mag. Aber ich finde es auch wichtig dann, dass man sich eben auch Gleichgesinnte sucht und sich so austauscht und gegenseitig bestärkt.
Ja, und aber manchmal befällt mich so ein bisschen das Gefühl, dass ich dann denke, ja, im Kleinen kann ich etwas machen und dass man sich dann wie zu früh zurücklehnt und so denkt, ja, ich mache ja, was ich kann in meinem kleinen Umfeld. Aber dann denke ich auch, okay, wann, wenn nicht jetzt, wäre denn der Moment, wo man wirklich auf eine sehr große Bremse stehen müsste?
Ja, das verstehe ich. Ich frage mich auch immer wieder, schauen wir in 50 Jahren auf genau diese Zeit zurück und Ich habe zu wenig gemacht. Ich habe nicht alles Menschenmögliche in meiner Kraft probiert, um irgendwie eine Veränderung zu erzielen.
Also wenn wir beide jetzt das Menschenmögliche machen wollen würden, was würden wir dann machen?
Ja, das ist, wenn ich das Rezept habe, ja, man könnte natürlich, ja, weiß auch nicht, schau dir Greta an. Du gehst mal in den Streik, du kündigst deinen Job, du findest, ich nutze jeden Hebel, jede Öffentlichkeit, die ich habe und mache aufmerksam auf das, was mir wichtig ist. Ja, sind wir ehrlich, ich weiß nicht, vielleicht hast du eine Familie, du hast irgendwie ein Umfeld, du hast irgendwie ein Leben, das du leben willst, du hast Rechnungen, die du bezahlen willst. Ich glaube, das kann man nicht von einer einzelnen Person so fordern oder erwarten. Und auch eben, es gibt diese Leuchttürme, die alleine extrem viel bewirken können, aber das sind Ausnahmeerscheinungen. Ja. Und ich finde wichtig, dass wir ja uns nicht vor der Diskussion scheuen. Aber ich verstehe auch, wenn man nicht selber alles opfern will für etwas, wo man keine Ahnung hat, was rauskommt dabei.
Und denkst du, man müsste gesellschaftlich oder politisch irgendwelche Hürden verkleinern, sodass mehr Leute oder insbesondere auch mehr Frauen sich trauen, sich dem allem auszusetzen? Weil, wie du sagst, man muss eigentlich Raum einnehmen, man muss seine Meinung wichtig genug nehmen, man muss raus und man muss auch aushalten, wenn dann alle sagen, nein, wir sind aber nicht deiner Meinung oder sei jetzt mal still oder das hast du schon 5-mal gesagt oder jetzt kommt die schon wieder mit diesem Thema, jetzt ist die schon wieder in einem Magazin. Denkst du, es gibt Änderungen, die vorgenommen werden könnten, dass das einfacher wird oder dass das den Frauen erleichtert wird?
Also ich habe das Gefühl, ganz wichtig ist, dass man sich mit Gleichgesinnten zusammenschließt, also dass man diese berühmten Banden bildet auf die eine oder andere Art. Das muss nicht nur im Politischen sein, das kann auch sonst eine Form von Netzwerk sein. Also ich habe viele Gruppen von Frauen, mit denen ich mich austausche, die sind längst nicht alle links, sondern wirklich querbeet. Es sind längst nicht alles Frauen, die sagen würden, ja, ich will unbedingt eine Frauenquote, aber man tauscht sich gemeinsam aus, man hat gemeinsame Themen und ich bin immer wieder überrascht, wie einig man sich gerade bei diesen Themen ist, wirklich querbeet. Und ich finde, diese Solidarität zu spüren und auch dieses Gefühl, hey, das sind wichtige Fragen und wir setzen uns dafür ein, egal wie wir sonst abstimmen, das ist extrem kraftvoll. Oder kurz nachdem Donald Trump gewählt wurde, war ich beispielsweise im Tram und es war so eine Gruppe Schülerinnen unterwegs mit einem Typen, ein Schüler, ich hätte gesagt so 16 Jahre oder so. Und dann hat ein Mädchen hat dann mit ihm diskutiert und gesagt, ja, aber der Typ, der ist sexistisch, das ist ein Verbrecher, der ist irgendwie, das kann ja nicht dein Ernst sein, ich finde den so schlimm, dass der gewählt wurde. Und der Typ hat einfach gesagt, ja nein, ich hätte Trump gewählt. Und dann hat sie ihn gefragt, warum dann mit all diesen Beispielen? Und als er eine Antwort hätte geben sollen, hat er gesagt, ja was würdest du denn anders machen? Was irgendwie so absurd war, weil um das ging es überhaupt nicht. Und dann ist sie natürlich in die Defensive geraten und hat gesagt, ja nein, ich könnte nie Präsidentin sein. Und das hat mich so aufgeregt, beim Aussteigen habe ich ihr dann gesagt, hey, wenn so ein Spacko wie Trump Präsident sein kann, kannst du es längst. Ja. Und ich glaube, es hat sie extrem berührt, weil sie irgendwie gesehen wurde, dass sie sich eingesetzt hat, weil sie Bestärkung erhalten hat quasi vor diesem Typen, der sie so ein bisschen runtergemacht hat. Und weil das vielleicht dann sie auch in der Runde ihrer Freundinnen, die auch dabei waren, nichts gesagt haben, irgendwie so ein bisschen als das mutige Mädchen dargestellt hat. Und ich glaube, solche Dinge sind super wichtig, dass man wirklich ja, sich solidarisiert und gemeinsam bestärkt in der Wahrnehmung der Themen.
Diese Bestärkung könnte ja auch dazu führen, dass mehr Frauen in die Politik kommen oder möchten.
Ja, auch das. Es gibt spannende Untersuchungen der Uni Zürich, die zeigen, dass Vorbildfunktionen extrem wichtig sind. Also wenn man sieht, dass eine Frau auf einem Ticket ist, auf einer Liste, sich engagiert und exponiert, dann motiviert das andere Frauen, das auch zu tun. Darum ist das super wichtig, dass diese Sichtbarkeit einfach da ist. Ich glaube, wir müssen nicht darauf warten, bis die Männer uns den Weg bereiten und uns quasi als Ritter auf dem Pferd retten kommen. Ich glaube, wir können das schon selber, aber wir müssen einfach darauf bestehen, dass diese Themen wichtig sind und uns gegenseitig bestärken in dem.
Jetzt findet ja bald der feministische Streik wieder statt und dann findest du, dass der noch genug gesehen wird, dass er sich noch immer lohnt?
Also 2019 war das ja eine Riesengeschichte. Da sind ja wirklich alle auf die Straße. Da habe ich von Leuten gehört, wo ich nie gedacht habe, von Frauen insbesondere, die da waren und für die das auch ein wirklich politisierendes und wichtiges Erlebnis war. Und dann, wie eben alle diese Protestbewegungen, das haben wir schon angesprochen, je länger sie sich hinziehen, desto eher besteht auch die Möglichkeit, dass eben dann unterschiedliche Fraktionen entstehen, dass man sich über irgendein Detail, größeres oder kleineres, nicht einig ist. Und dann wird es schwieriger, dann polarisiert es und dann bricht ein bisschen diese Bewegung auseinander.
Aber ja, also es verliert ein bisschen an
Es verliert
Impact.
An Schwung, genau. Ja. Weil plötzlich sind dann die bürgerlichen Frauen nicht mehr dabei, weil es feministischer Streik heißt und nicht mehr Frauenstreik. Aber ich glaube, das Thema, das bleibt aktuell, weil die Frauen heutzutage sind so gut gebildet wie noch nie. Sie überholen im Bildungsniveau sukzessive die Männer, was darum auch als Bedrohung wahrgenommen wird. Und ich glaube, die Frauen, die bestehen darauf, ihren Platz zu bekommen und zu erhalten. Und darum glaube ich, dass diese Gleichstellungsthemen nicht weggehen. Wir sehen das auch in unseren Umfragen. Eben die jungen Frauen, das beschäftigt sie. Und sie fordern ihren Platz. Und ich glaube, diese Bewegungen bleiben bestehen. Und klar ist es nicht mehr wie 2019, aber es ist immer noch eine riesige Protestbewegung. Einmal im Jahr gehen sehr viele Frauen auf die Straße. Es ist eine sehr große Eigendynamik, die sich da auch einstellt. Die Medien berichten. Und abgesehen von dem gibt es ja auch andere Themen bezüglich Gleichstellungs- und Frauenfragen, die relevant sind. Jetzt beispielsweise gerade, dass der FCZ da diesen Fußballer aus Frankreich anstellt, der nachweislich nicht verurteilt wurde, aber sich sehr daneben benommen hat gegenüber von jungen Frauen. Und das ruft etwas hervor. Das geht nicht. Da sind sich alle einig, relativ breit. Das liegt nicht drin, sozusagen. Und diese Diskussion hätte es so vor 10 Jahren wahrscheinlich nicht gegeben. Da hätte man noch viel eher sich auf den Standpunkt setzen können und sagen, ja, er wurde ja nicht verurteilt und diese jungen Frauen wollen halt ihn auch einfach schlecht darstellen. Sie wollen etwas von seinem Fame und seinem Geld. Sie nutzen ihn aus. Ich meine, diese Diskussion ist doch nicht so alt.
Nein,
ehrlich gesagt.
Nicht.
Also, und dass das so klar jetzt auch so viel Aufruhr mit sich bringt, das ist etwas Neues. Ich glaube auch,
Gutes,
ja. Und apropos gute Nachrichten, ich meine, die ganze Revision des Sexualstrafrechts beispielsweise, das war auch etwas, das ganz stark aus der Zivilgesellschaft in die Politik getragen wurde und ohne Druck aus der Zivilgesellschaft hätte sich das nie so verändert, wie wir das jetzt haben. Wir haben keine Ja-ist-Ja-Lösung, aber wir sind viel weiter, als wir es noch vor kurzem waren. Und das ist auch ein Ausdruck von diesen gesellschaftlichen Veränderungen.
Ja, manchmal lohnt es sich vielleicht einen Schritt von allem wegzugehen und dann das große Ganze wieder anzusehen. Also
ja.
Um sich nicht in diesen kleinen Sachen zu verlieren oder eben von dieser Ohnmacht erschlagen zu lassen.
Ja, ich verstehe das, ehrlich gesagt. Ich verstehe die Ohnmacht. Aber man findet auch gute Momente.
Ja,
und ich hoffe, die motivieren auch, weil man kann etwas bewirken.
Ja, in Deutschland sind ja jetzt viele Menschen gegen rechts auf die Straße.
Mhm.
Und ist das in deinen Augen auch sinnvoll und demokratisch oder denkst du, das kann auch schaden?
Das polarisiert natürlich, weil die Leute, die rechts wählen wollen, die fühlen sich dann noch mehr irgendwie in ihre Gruppe gedrängt, die identifizieren sich dann vielleicht noch mehr mit einer AfD. Aber wie gesagt, wenn es das Bedürfnis ist, irgendeinem Protest Ausdruck zu verleihen, dann finde ich es wichtig, dass man es auch macht. Und ich glaube, gerade da ist es auch schön oder wichtig zu sehen, dass man nicht alleine dasteht. Das ist ja auch ein Bedürfnis der Leute, die auf die Straße gehen, sich in der Gruppe irgendwie wahrzunehmen und zu merken, man ist nicht alleine in diesen Sorgen, die man hat über die Zukunft des Landes oder der Welt. Das ist vielleicht auch einfach wichtig für die eigene psychische Gesundheit.
Ja.
Und ja, aber also ich finde es schon eine schwierige Zeit im Moment, nicht so ein bisschen zu verzweifeln an der Lage
sehr,
der Welt.
Ja.
Also und die Gefahr ist schon da, dass man sich dann einfach das unmittelbare Umfeld in die eigene Bubble zurückzieht und sich dort das Leben schön macht. Ich finde, du fragst ein bisschen zu Recht, ist das zulässig oder nicht? Ich weiß es auch nicht so recht, aber ja, wir sprechen ja jetzt immerhin miteinander in diesem Podcast und hoffen, dass die Welt besser wird und vielleicht jemand zuhört, der sich dann bestätigt fühlt, auch die eigene Meinung zu sagen.
Ja, und nach draußen zu gehen.
Ja.
Ja, das hoffen wir und ich danke dir für deine Zeit.
Danke dir auch für das gute Gespräch.
Danke.